England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Britpod History.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Britpod. Heute, Klaus, haben wir wieder einmal ein sehr emotionales Thema.
Und was für eins, die Liebe. Und ich muss sagen, ich habe mich richtig darauf gefreut, diese Folge mit dir vorzubereiten. Denn es gibt in der englischen Geschichte so unfassbar viele bewegende, dramatische, aber eben auch wunderschöne Liebesgeschichten.
Wir mussten uns wirklich entscheiden und wir haben drei Geschichten rausgesucht, die unterschiedlicher eigentlich kaum sein könnten und die doch alle drei zeigen, wie eng Herz und Geschichte in England miteinander verwoben sind.
Also macht es euch gemütlich, nehmt euch eine Tasse Tee oder meinetwegen auch ein Glas Wein. Es ist ja schließlich eine romantische Folge und lasst euch überraschen.
Unsere erste romantische Love Story ist wirklich königlich, aber doch ganz anders, als man royale Liebesgeschichten sonst kennt. Und ich liebe die Geschichte deshalb so sehr, weil sie nicht mit einem Ball beginnt, mit keiner höfischen Verbeugung.
Sondern mit einem kleinen Mädchen, das Orangen verkauft, vor den Toren eines Theaters in London, in bitterster Armut.
Es ist die Geschichte von Nell Gwynn. Stellt euch mal London Mitte des 17. Jahrhunderts vor. Nicht das London der Paläste, sondern das London der engen, schmutzigen Gassen zwischen Drury Lane und Covent Garden. Dort wächst ein kleines Mädchen auf namens Eleanor. Von allen nur Nell genannt.
Und sie erlebt keine sanfte Kindheit.
Nein, ihre Mutter führt eine zweifelhafte Kneipe, ihr Vater ist früh verschwunden. Nell wächst in einer Welt auf, in der das Überleben wichtiger ist als Bildung, in der ein Kind schon früh lernen muss, sich durchzuschlagen. Sie verkauft Orangen.
Und zwar vor den Theatern Londons. Dort bietet sie ihre Ware den feinen Herrschaften an, die sich zur Vorstellung drängen. Sie ahnt nicht, dass sie eines Tages selbst auf genau dieser Bühne stehen wird. Aber was hat sie, das andere nicht haben?
Einen unwiderstehlichen Witz, eine natürliche Bühnenpräsenz, eine Stimme, die Menschen zum Lachen und im nächsten Moment zum Weinen bringen kann. Und als England nach diesen dunklen, freudlosen Jahren der sogenannten Puritanerherrschaft endlich wieder Theater erlaubt und zum allerersten Mal in der englischen Geschichte sogar Frauen selbst wieder auf der Bühne stehen dürfen, also nicht mehr nur Knaben in Frauenrollen, ergreift Nell diese Chance mit beiden Händen und sie wird Schauspielerin.
Am Theatre Royal in Drury Lane. Dort brilliert sie vor allem in Komödien, in sogenannten Hosenrollen, in denen sie als Mann verkleidet auftritt. Das Publikum liebt sie dafür. Nicht nur wegen der gewagten Kostüme, sondern vor allem wegen ihres messerscharfen Mutterwitzes, der jede Zeile funkeln lässt. Da befinden wir uns in den Jahren 1668, 1669.
Und genau dort, im Theater, sieht sie zum ersten Mal den König.
Charles II., gerade selbst aus dem Exil zurückgekehrt, nach Jahren der Flucht, der Demütigung, des Verlustes, sein eigener Vater war hingerichtet worden, sitzt er nun endlich wieder auf dem Thron. Ein Mann, der entschlossen ist, das Leben in vollen Zügen zu genießen, nachdem er es fast verloren hätte, auch mit seinen vielen Mätressen.
At least until April 1668, when the king went to see Nell performing in a play at the Lincoln's Inn Fields Playhouse, where he was far more interested in flirting with her.
Im April 1668 sah der König Nell im Lincoln Fields Theater spielen, war aber mehr am Flirt mit ihr interessiert. Danach lud Charles Nell, ihre Begleitung Mr. Villiers und sein Bruder James, den Duke of York, zum Essen ein. Es gibt eine charmante Geschichte darüber. Nach dem Essen stellten der König und sein Bruder fest, dass sie kein Geld dabei hatten. Nell zahlte die Rechnung und imitierte dabei komödiantisch den König. Herrje, das ist die armseligste Gesellschaft, die ich je hatte. Im Juni wusste jeder, dass Nell und Charles eine Affäre hatten. Im Spaß nannte sie ihn Charles III., weil sie vorher Affären mit Charles Hart und Charles Sackville hatte. Sie spielte weiter Theater. Nun als königliche Mätresse wollte jeder sie sehen.
Having previously been mistress to Charles Hart and Charles Sackville, she continued to act for the time being and her new fame as a royal mistress drew ever bigger crowds.
Da sitzt er nun also regelmäßig im Publikum und sieht diese junge Frau mit dem frechen Lächeln, mit diesem Blick, der niemandem etwas vormacht, und verliebt sich.
Nicht in eine Adlige.
Nicht in eine der unzähligen Damen bei Hofe, die um seine Gunst buhlen, sondern in eine ehemalige Orangenverkäuferin aus den ärmsten Gassen Londons.
Was macht diese Liebe nun so besonders, wenn Charles doch ohnehin so viele Geliebte hatte?
Ich würde sagen, die Ehrlichkeit zwischen den beiden. Nell verstellt sich nie, wie wir vorhin hören konnten. Sie bleibt genau die Frau, die sie immer war. Also schlagfertig, ungeschminkt, direkt, mit einem Sinn für Humor, der selbst den König zum Lachen bringt, wenn sie sich über ihn lustig macht.
Ein König, über den man lachen darf. Das ist selten.
Tja, und genau das liebte er an ihr. Bei ihr musste er kein König sein, nur eben ein Mann, der lacht.
Erzähl mir eine Geschichte, die diese beiden wirklich zeigt.
Es gibt da eine wunderschöne, berühmte Anekdote. Nell bittet den König um einen Adelstitel für ihren gemeinsamen Sohn. Charles II. Zögert. Er hat ja schon viele andere Kinder. Zu viele Titel sind also schon vergeben.
Und was macht sie?
Sie hält, so erzählt man es, sich das kleine Kind einfach aus dem Fenster und ruft, sie werde es fallen lassen, wenn es keinen anständigen Namen bekäme.
Das ist kühn.
Charles II., der gute König, also erschrocken und zugleich irgendwo zutiefst amüsiert über diese Dreistigkeit, ruft ihr sofort zu, Gott möge den kleinen Earl beschützen, und erfüllt ihr damit den Wunsch. So wird also aus dem unehelichen Sohn einer Schauspielerin und dem König der spätere Duke of St. Albans.
Eine Liebesgeschichte, die einen selbst in ihren dramatischsten Momenten noch amüsiert.
Genau das macht sie so warmherzig. Nell bekommt zwei Söhne von Charles. Charles und James heißen die, wobei James leider früh stirbt. Aber obwohl sie nie Königin wird, nie auch nur den Anspruch darauf erhebt, gewinnt sie etwas, das viele der anderen Mätressen bei Hofe nie besitzen.
Und das ist die aufrichtige Zuneigung des einfachen Volkes. Während andere Geliebte des Königs, vor allem die französische katholische Louise de Kerouaille, von den Menschen misstrauisch beäugt werden, liebt das Volk Nell Gwyn von Herzen, weil sie eine von ihnen ist.
Aufgestiegen aus dem Elend, ohne dabei ihre Herkunft je zu verleugnen oder sich ihrer zu schämen. Es gibt da auch eine bezaubernde Anekdote aus dieser Zeit. Eine aufgebrachte Menschenmenge verwechselt einmal Nells Kutsche mit der von einer seiner Mätressen.
Das kann gefährlich werden.
Sehr sogar. Aber als die wütende Menge näher kommt, steckt Nell einfach den Kopf aus dem Fenster und ruft ihnen lächelnd zu, sie sollen sich doch endlich beruhigen, sie sei doch nur die protestantische und nicht die katholische Mätresse des Königs.
Also Selbstironie als Rettung in letzter Sekunde.
Tja, und die Menge, gerührt von dieser Ehrlichkeit und ihrem Witz, lässt sie unbehelligt weiter fahren und jubelt ihr sogar zu. Stell dir das so mal vor, Klaus, eine Frau, die selbst im Moment größter Gefahr nicht die Fassung verliert, sondern die Menge mit einem einzigen ehrlichen Satz für sich gewinnt.
Ja, das ist eine Frau, die man einfach lieben muss.
Tja. Und über die Jahre bleibt Charles ihr also treu verbunden, nicht im Sinne exklusiver Treue, das war ja bei einem König jener Zeit ohnehin kaum zu erwarten, sondern im Sinne einer tiefen, beständigen Zuneigung, die all die Jahre überdauert.
Gab es dafür auch sichtbare Zeichen?
Nein, sehr schönes sogar. Er schenkt ihr ein Haus direkt gegenüber seinen eigenen Gärten und, was bemerkenswert ist, als einziges Haus einer königlichen Mätresse überhaupt, schenkt er ihr das als tatsächliches Eigentum und nicht nur als Leihgabe der Krone.
Im Februar 1671 bezog Nell ein größeres Haus in Pall Mall, entsprechend ihrem Status als königliche Mätresse. Das Haus lag hinter dem St. James's Park. Man konnte sehen, wie Nell über der Gartenmauer lehnte, wenn der König im Park vorbeispazierte.
Leaning over the terrace wall at the bottom of her garden as Charles walked beneath it.
Also nicht nur, solange du meine Geliebte bist, gehört dir dieses Haus, sondern wirklich endgültig ihr.
Genau. Ein Zeichen eben, wie ernst es ihm mit ihr war. Nicht als flüchtige Affäre, sondern als Frau, deren Zukunft ihm etwas bedeutete, ganz gleich, was mit ihm selbst geschehen würde.
Und wie endete diese Geschichte?
Im Februar 1685 liegt König Charles II. Im Sterben, umgeben von Höflingen, Ärzten und seiner Familie. Und in seinen letzten Stunden, mitten in all diesem Abschiednehmen von einem ganzen Königreich, denkt er noch an sie.
Es ist überliefert, dass er seinen Bruder und Nachfolger, den künftigen James II., eindringlich bittet, dafür zu sorgen, dass die arme Nell nicht notleiden muss. Ein letzter zärtlicher Gedanke mitten im Sterben eines Königs.
Ein Mann, der eigentlich an das Schicksal seines Landes hätte denken müssen. Er denkt stattdessen an das Wohlergehen der Frau, die er liebte. Das sagt, glaube ich, mehr über seine wahren Gefühle als jedes Geschenk, jeder Titel und jedes Haus.
Und hielt James sein Versprechen?
Sagen wir mal zögerlich und nicht ganz ohne finanzielle Schwierigkeiten für Nell, zumindest in den folgenden Jahren. Aber ja, generell hielt es. Und Nell selbst überlebte Charles nur um etwas mehr als 2 Jahre übrigens. Im März 1687, mit gerade mal 37 Jahren, verstirbt sie an den Folgen eines Schlaganfalls.
Wo wird sie beigesetzt?
In der Kirche St. Martin in the Fields, also mitten im Herzen jenes Londons, aus dessen ärmsten Gassen sie einst aufgestiegen war. Als hätte sich der Kreis am Ende genau dort geschlossen, wo alles begonnen hatte.
Wenn du diese Geschichte in einem Satz zusammenfassen müsstest, Alex, was macht sie so besonders?
Ich denke, es ist die Geschichte eines Mädchens, das mit nichts begann, ohne Namen, ohne Vermögen, ohne gesellschaftlichen Rang und das allein durch seinen Witz, seine Ehrlichkeit und seine unerschütterliche Selbstachtung das Herz eines echten Königs von England gewann.
Und es, anders als so viele andere, bis zum Ende auch behielt. Keine Krone, kein Titel als Königin, aber vielleicht die aufrichtigste, menschlichste Liebe, die dieser vergnügungssüchtige, oft oberflächliche König in seinem ganzen Leben je empfunden hat. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum wir uns 300 Jahre später immer noch an sie erinnern. Nicht als Fußnote der Geschichte, sondern als eine der schönsten, ehrlichsten Love Stories, die England hervorgebracht hat.
Und jetzt lasst uns einen kurzen Break machen. Wir wollen euch nämlich unseren Podcast-Partner Brain Effect vorstellen. Sozusagen unser Partner in Crime und immer mit dabei, wenn wir auf Reisen sind.
Ein English Breakfast am Morgen, am Nachmittag Green Tea und abends noch einen Pint im Pub klingt nach einem perfekten Tag in England. Nur der Bauch sieht das manchmal anders. Gerade auf Reisen können ungewohnte Gerichte und andere Essenszeiten die Verdauung aus dem Takt bringen. Das kennt ihr vielleicht. Dann fühlt man sich einfach nicht richtig wohl. Träger und weniger leicht als an anderen Tagen.
Und deshalb haben wir Daily Gut von Brain Effect immer auf unseren Reisen dabei. Gut schreibt sich wie gut, also G-U-T. Die spezielle Kombination aus 12 aufeinander abgestimmten Bakterienstämmen umfasst 16 Milliarden lebende Bakterienkulturen, bis zu 7 Gramm Ballaststoffe pro Portion und wichtige B-Vitamine.
Die Bakterienstämme wurden in Frankreich entwickelt, hergestellt und geprüft wird in Deutschland. Und die Anwendung passt wirklich in jede Morgenroutine. Einfach täglich einen Löffel in Wasser, Smoothie, Joghurt oder Müsli geben. Fertig. Total easy.
Daily Gut gibt's in verschiedenen Geschmacksrichtungen und auch neutral. Brain Effect wird bereits von mehr als 100.000 Menschen täglich genutzt und ist außerdem bei DM, bei Rossmann, Budni und Müller erhältlich.
Auf brain-effect.com bekommst du mit dem Code BRIT, also B-R-I-T, immer den höchsten verfügbaren Rabatt, mindestens aber 20%. Und du kannst Daily Gut mit der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie risikofrei testen.
Alle Informationen und den direkten Link zu Daily Gut von Brain Effect findest du auch noch einmal in unseren Shownotes. Und jetzt, Leute, geht's weiter hier im BritPod. Von einer ungewöhnlich großen Liebe erzählt unsere nächste Geschichte, die Liebe des Seehelden Lord Nelson zu Emma Hamilton. Klaus, wer war Horatio Nelson, bevor er zur Legende wurde, die wir heute ja alle kennen?
Nelson wurde 1758 in einem kleinen Dorf in Norfolk geboren, als Sohn eines Landpfarrers. Kein reicher Adelshaushalt also, sondern bescheidene ländliche Verhältnisse. Mit gerade einmal 12 Jahren ging er zur See, ein Kind noch, dass sein Leben fortan den Wellen widmete.
12 Jahre alt, das können wir uns heute kaum mehr vorstellen. Ein Kind, das auf einem Kriegsschiff mitten im Nordatlantik unterwegs ist. Aber diese frühe, harte Schule prägte ihn fürs Leben. Er arbeitete sich Schritt für Schritt hoch durch Mut, durch taktisches Geschick, durch eine gewisse Kühnheit, die ihm zugleich auch half und manchmal auch schadete. Aber schon mit Anfang 20 kommandierte er sein erstes eigenes Schiff.
Und dabei blieb er nicht unversehrt. Im Laufe seiner Karriere verlor er ein Auge bei der Belagerung von Calvi auf Korsika und später einen Arm bei einem gescheiterten Angriff auf Teneriffa. Körperliche Opfer, die ihn zur lebenden Legende machten, noch bevor er bei Trafalgar starb.
Man muss sich das doch mal vorstellen. Ein einäugiger, einarmiger Admiral, der trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen von seinen Männern förmlich vergöttert wurde. Er hatte eine besondere Gabe, nämlich seine Mannschaft zu motivieren und immer ihr Vertrauen zu gewinnen.
Aber bevor wir zu Trafalgar kommen, müssen wir nach Neapel reisen. Ende der 1790er Jahre war Nelson dort stationiert, um die britischen Interessen im Mittelmeer gegen das revolutionäre und später napoleonische Frankreich zu verteidigen.
Und dort, am Hofe des Königreichs Neapel, lernte er eine Frau kennen, die sein Leben total verändern sollte. Emma Hamilton, oder besser gesagt Lady Emma Hamilton. Aber erzähl uns du doch mal von ihr, Klaus, denn ihre Geschichte ist für sich genommen schon sehr bemerkenswert, fast wie so ein eigenes kleines Märchen.
Emma wurde 1765 unter denkbar einfachsten Verhältnissen geboren, als Tochter eines Schmieds in Cheshire im Nordwesten Englands. Ihr Vater starb früh, die Familie war also bettelarm. Keine Aussichten auf gesellschaftlichen Aufstieg, könnte man meinen.
Und doch schaffte sie es durch ihre außergewöhnliche Schönheit, durch ihre Intelligenz und eine gehörige Portion Mut in die höchsten Kreise vorzudringen. Ein echter gesellschaftlicher Aufstieg, wie man ihn sich damals kaum vorstellen konnte.
Sie arbeitete zunächst als einfaches Dienstmädchen in London, dann als Modell für bekannte Künstler ihrer Zeit, unter anderem für George Romney, der zahlreiche Porträts von ihr malte. Sie wurde zur gefeierten Schönheit, zur Muse, zur Gesellschaftsdame.
Und schließlich heiratete sie Sir William Hamilton, den britischen Botschafter im Königreich Neapel. Einen Mann, der deutlich älter war als sie. Ein Kunstsammler, Wissenschaftler, der ihr gesellschaftliches Ansehen, Bildung und Sicherheit bot.
In Neapel entwickelte Emma sich zu einer wahren Attraktion. Sie war berühmt für ihre sogenannten Attitudes, lebende Bilder, bei denen sie in klassischen Gewändern Szenen aus der antiken Mythologie darstellte. Ganz Europa reiste an, um sie zu bewundern.
Und genau in diesen glanzvollen Umwelt, am Hof, wo Emma längst zur einflussreichen und international bekannten Persönlichkeit geworden war, trafen sich Nelson und Emma zum ersten Mal im Jahr 1793. Da war aber noch nichts Romantisches, das war einfach nur ein höflicher erster Kontakt, mehr nicht.
Doch 5 Jahre später, 1798, kehrte Nelson nach Neapel zurück. Verwundet, erschöpft, aber auch als gefeierter Held nach seinem großen Sieg in der Schlacht am Nil gegen die französische Flotte. Und diesmal war es Emma, die sich um ihn kümmerte, ihn pflegte, ihm zur Seite stand.
Man könnte sagen, aus Fürsorge wurde Zuneigung, aus Zuneigung wurde Leidenschaft. Die beiden verliebten sich. Und das Ganze trotz der Tatsache, dass Emma verheiratet war und Nelson selbst auch eine Ehefrau in England hatte. Frances, genannt Fanny Nelson, mit der er allerdings schon längere Zeit keine glückliche Ehe mehr führte.
Ein Skandal, wie er größer kaum hätte sein können. Und doch machten die beiden keinen großen Hehl daraus. Bemerkenswerterweise akzeptierte sogar Sir William Hamilton, Emmas eigener Ehemann, die Situation.
Tja, die drei lebten zeitweise sogar gemeinsam in einer Art Haushalt zusammen und waren eigentlich so berühmt wie, könnte man sagen, Brad Pitt und Angelina Jolie zu ihrer Zeit.
Ja, also eine Ménage à trois, wie man damals vornehm sagte.
Also wirklich eine Konstellation, die von der Londoner Gesellschaft mit Argwohn, aber auch mit einer gewissen faszinierten Neugier beobachtet wurde. Man tuschelte in jedem Salon darüber.
It gets very, very complicated in 1801, when Emma Hamilton gives birth to a child, Horatia.
Kompliziert wurde es 1801, als Emma Hamilton eine Tochter bekam, Horatia, nach ihrem Vater Horatio Nelson. Ein Skandal für London. Daher war es besser, dem Gerede zu entkommen, hinaus aufs Land. Sie fanden ein Haus in Merton.
To somewhere else out in the countryside, so they find a new place here at Merton Place.
Wir haben es gehört. 1801 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Als Rücksicht auf den Skandal wurde Horatia offiziell nicht als Nelson und Emmas leibliches Kind anerkannt, sondern als angebliche Waise, die Nelson unter seine Obhut genommen habe. Aber jeder am Hof und in der Gesellschaft wusste natürlich, wessen Tochter sie in Wahrheit war.
Was mich an dieser Geschichte besonders berührt, Klaus, sind die Briefe, die Nelson und Emma sich schrieben, wann immer die Pflicht sie trennte. Viele davon sind bis heute erhalten geblieben, im British Museum zum Beispiel und in verschiedenen Archiven. Und sie zeigen einen Mann, den man aus den Geschichtsbüchern eigentlich nur als disziplinierten, unnahbaren Seehelden kennt. Aber in diesen Briefen ist er wirklich sehr zärtlich, sehr verletzlich und geradezu poetisch.
Er schrieb ja aus jedem Hafen, von jedem Schiff, beschrieb seine Sehnsucht, seine Angst, sie zu verlieren, sogar seine Eifersucht, wenn er hörte, dass andere Männer ihr den Hof machten. Emma war für ihn nicht nur Geliebte, sondern echte Seelenverwandte. Eine Frau, die ihn verstand, wie es seine Ehefrau nie vermocht hatte.
Und interessanterweise war Emma für Nelson auch eine Art Sparringspartnerin in politischen Angelegenheiten. Sie war klug, sie war gebildet, sie war gut vernetzt am Hof von Neapel und sie beriet ihn auch in diplomatischen Fragen. Also ihre Beziehung war nicht nur körperlich und emotional, sondern auch intellektuell.
Und dann kam der 21. Oktober 1805, die Schlacht von Trafalgar vor der spanischen Küste. Nelsons größter Sieg gegen die vereinte französisch-spanische Flotte unter Napoleon und zugleich sein letzter Tag auf dieser Erde.
Tja, er wurde durch einen französischen Scharfschützen von einem gegnerischen Schiff aus tödlich getroffen, mitten in der Schlacht von Trafalgar, während er auf dem Deck seines Flaggschiffs, der HMS Victory, stand. Die Kugel durchschlug seine Schulter und blieb in der Wirbelsäule stecken.
Er wurde unter Deck getragen und lag dort, während die Schlacht über ihm weiter tobte, mehrere Stunden lang im Sterben. Der Überlieferung nach widmete er seine letzten Gedanken und Worte Emma und ihrer gemeinsamen Tochter Horatia.
Er bat seinen engsten Vertrauten Captain Hardy, sich um sie zu kümmern. England möge sich auch um sie kümmern, da er selbst es nicht mehr könne. Es war sein letzter verzweifelter Liebesbeweis, trotzdem er im Sterben lag.
Ein Wunsch, der nicht wirklich erfüllt wurde. Nelson wurde zum Nationalhelden mit einem pompösen Staatsbegräbnis in der St. Paul's Cathedral, das seinesgleichen suchte. Seine Statue steht bis heute hoch über dem Trafalgar Square in London, mitten im Herzen der Stadt.
Tja, Emma dagegen wurde von der Gesellschaft und auch von der britischen Regierung weitgehend fallen gelassen. Ohne den Schutz und die finanzielle Unterstützung Nelsons verarmte sie zusehends.
Denn auch ihr Ehemann, Sir William Hamilton, war 2 Jahre zuvor verstorben.
Hatte der ihr nichts hinterlassen?
Doch, eine lebenslange Rente. Sie reichte aber nicht für Emmas großzügigen Lebensstil. Auch Lord Nelson hinterließ ihr etwas. Aber Nelsons Bruder zahlte ihr nur einen Teil des Geldes aus, also geriet sie in Schulden.
Ja, und musste sogar zeitweise ins Schuldgefängnis. Verzweifelt versuchte sie mit ihren Erinnerungen an Nelson auch ein bisschen Geld mit dem Buch zu verdienen.
Sie starb 1815, verarmt, einsam und weitgehend vergessen, im französischen Calais, fernab von England und fernab des Glanzes, den sie einst genossen hatte.
Ein bitteres Ende für eine Frau, die einst zu den gefeierten Schönheiten Europas gehörte und für eine Liebe, die zu ihrer Zeit die Schlagzeilen ganz Englands und Europas beherrschte.
Und doch. Und das ist vielleicht das Tröstliche an dieser Geschichte, ist ihre Liebe bis heute Gegenstand unzähliger Bücher und Filme. Ihre Briefe zeugen von einer Tiefe der Gefühle, die die strengen gesellschaftlichen Regeln ihrer Zeit einfach ignorierte.
Tja, eine Liebe zwischen Pflicht und Leidenschaft. Sehr englisch, würde ich mal sagen, ein ständiges Ringen auch zwischen Kontenance und echtem Gefühl, wie es damals eben üblich war.
Bevor wir zur dritten Geschichte kommen, Alex, wusstest du eigentlich, dass Nelsons Flaggschiff, die HMS Victory, bis heute existiert?
Tja, klar, sie liegt im Trockendock in Portsmouth und kann von Besuchern besichtigt werden. Ich war schon mehrfach drauf. Es ist wirklich ein echtes, schwimmendes oder besser gesagt aufgebocktes Museum. Und man denkt, Nelson käme gleich um die Ecke mit diesem wirklich berühmten Schiff. Aber definitiv ist dieses Schiff einen Ausflug wert, falls ihr mal in der Gegend seid. Aber jetzt noch zu unserer dritten romantisch spannenden Love Story.
Mit ihr wenden wir uns einer Liebesgeschichte zu, die sich nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in Versen und Briefen abgespielt hat.
Wir sprechen über zwei der bedeutendsten Dichter des viktorianischen Englands, Robert Browning und Elizabeth Barrett Browning. Eine Love Story, die mit Poesie beginnt, an einer Krankheit fast zerbricht und die bis heute als eine der romantischsten der englischen Literaturgeschichte gilt.
Und das Schöne daran, alles beginnt mit einem einzigen Brief.
Fangen wir nochmal mit Elizabeth an. Sie wurde 1806 geboren in einer wohlhabenden englischen Familie und galt schon in jungen Jahren als literarisches Wunderkind. Sie schrieb Gedichte, übersetzte griechische Klassiker und wurde mit ihren Werken bereits in den 1830er und 1840er Jahren zu einer der gefeiertsten Dichterinnen Englands.
Doch ihr Leben war auch von schwerem Leid geprägt. Schon als junge Frau erkrankte sie chronisch, vermutlich an einer Lungenerkrankung, die ihre Gesundheit für den Rest ihres Lebens schwächte. Hinzu kam der frühe Tod ihres geliebten Bruders bei einem Bootsunglück, der sie zutiefst erschütterte.
Tja, Elizabeth zog sich daraufhin weitgehend zurück, lebte über die Jahre fast wie eine Einsiedlerin im Haus ihres Vaters in London. Der war ja auch ein außergewöhnlich strenger, kontrollierender Mann und er verbot allen seinen erwachsenen Kindern zu heiraten.
Und in dieses zurückgezogene Leben hinein kam 1845 ein Brief. Ein junger, noch relativ unbekannter Dichter namens Robert Browning, 6 Jahre jünger als Elizabeth, hatte ein Gedichtband von ihr gelesen und war so tief beeindruckt, dass er ihr schrieb:
I love your verses with all my heart, dear Miss Barrett. And this is no offhand complimentary letter that I shall write. Whatever else, no prompt, matter of course, recognition of your genius, and there a graceful and natural end of the thing. Since the day last week when I first read your poems, I quite laugh to remember how I have been turning and turning again in my mind what I should be able to tell you of their effect upon me. For in the first flush of delight, I thought I would this once get out of my habit of purely passive enjoyment, when I do really enjoy and thoroughly justify my admiration, perhaps even, as a loyal fellow craftsman should, try and find fault and do you some little good to be proud of hereafter. But nothing comes of it, so into me has it gone, and part of me has it become, this great living poetry of yours.
Er beschrieb, wie sehr ihn ihre Verse berührt hätten und gestand ihr in diesem allerersten Brief bereits eine tiefe Bewunderung, fast schon eine literarische Verehrung. Also ein mutiger, sehr direkter Anfang für eine Brieffreundschaft mit einer Fremden.
Elizabeth antwortete. Was folgte, war ein intensiver Briefwechsel, der sich über 1,5 Jahre erstreckte. Mehr als 570 Briefe sollen die beiden sich in dieser Zeit geschrieben haben, manchmal täglich. Ein literarischer und emotionaler Dialog, der sich langsam von gegenseitiger Bewunderung zu echter Zuneigung entwickelte.
Erst nach mehreren Monaten des Briefschreibens trafen sie sich überhaupt zum ersten Mal persönlich, nämlich in Elizabeths Krankenzimmer, weil sie das Haus kaum verlassen konnte. Und trotz ihrer Krankheit, trotz des Altersunterschieds und trotz der gesellschaftlichen Bedenken verliebten sich die beiden ineinander.
Elizabeths Vater aber blieb stur. Er hätte eine solche Verbindung niemals erlaubt. Also entschieden sich Robert und Elizabeth für einen radikalen, für die damalige Zeit äußerst gewagten Schritt.
1846 heirateten sie heimlich, ganz ohne das Wissen von Elizabeths Vater, in einer kleinen Kirche in London. Nur wenige Tage später floh das frisch vermählte Paar gemeinsam nach Italien, nach Pisa erst und später nach Florenz, wo sie sich schließlich dauerhaft niederließen.
Ein Neuanfang, weit weg von der strengen viktorianischen Gesellschaft Londons, weit weg vom kontrollierenden Vater, der Elizabeths Zeitlebens nie verzieh, und sie bis zu seinem Tod nie wieder kontaktierte.
In Italien aber blühte Elisabeth regelrecht auf. Das mildere Klima tat ihrer angeschlagenen Gesundheit gut und vor allem, sie war endlich frei, sie war glücklich, sie war geliebt. Und in dieser Zeit entstand auch ihr berühmtestes Werk, ein Zyklus von Liebessonetten, die sie ursprünglich privat für Robert geschrieben hatte. Erst später überredete er sie, das Werk zu veröffentlichen. Dame Helen Mirren hat sie meisterhaft interpretiert.
Sonnet 43. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight for the ends of being and ideal grace. I love thee to the level of every day's most quiet need by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise.
Es sind die schönsten Gedichte der englischen Sprache überhaupt, ein literarisches Denkmal, das Elizabeth ihrem Mann und ihrer gemeinsamen Liebe gesetzt hat.
Mit 43 Jahren, was damals als äußerst spät galt und medizinisch sehr riskant war, brachte Elizabeth zudem noch einen gemeinsamen Sohn zur Welt, den sie liebevoll Pen nannte. Ein Wunder, mit dem in Anbetracht ihrer fragilen Gesundheit kaum jemand gerechnet hatte.
15 glückliche Jahre verbrachte das Paar gemeinsam in Florenz, umgeben von Künstlern, Intellektuellen und engen Freunden, in einem Leben, das sich Elisabeth in ihrer Jugend kaum hätte erträumen können.
Aber 1861 verschlechterte sich Elisabeths Gesundheit erneut dramatisch und sie starb noch im Juni desselben Jahres in Roberts Armen. In ihrer gemeinsamen Wohnung in Florenz, Berichten zufolge, lächelte sie in ihrem letzten Moment und flüsterte ihm noch ein letztes zärtliches Wort zu.
Robert war am Boden zerstört. Er verließ Florenz kurz darauf für immer, konnte die Stadt, die für die beiden so viel Glück bedeutet hatte, ohne sie nicht mehr ertragen. Er kehrte mit dem gemeinsamen Sohn nach England zurück und widmete sich fortan ganz seiner eigenen dichterischen Karriere.
Tatsächlich wurde Robert Browning erst in den Jahrzehnten nach Elisabeths Tod zu dem literarischen Giganten, als den wir ihn heute kennen. Ironischerweise überflügelte er zu Lebzeiten seiner Frau nie ganz ihren Ruhm. Erst danach, also nach ihrem Tod, wurde er dann selbst zu einer der zentralen Figuren der viktorianischen Dichtung.
Er starb 1889 und wurde, welch schöne Geste, in der Westminster Abbey beigesetzt, in der sogenannten Poets' Corner, unweit anderer großer englischer Dichter. Ein später, aber großer Ritterschlag für einen Mann, der einst nur als der weniger berühmte Ehemann einer großen Dichterin galt.
Was mich an dieser Geschichte so berührt, lieber Klaus, ist, dass sie mit Worten begonnen hat und mit Worten auch weiterlebt. Keine Schlacht, keine Krone, keinen Staatsakt haben wir hier, sondern nur zwei Menschen, die sich durch ihre Sprache fanden und liebten.
Eine Liebe, die zeigt, dass manchmal die stillen, leisen Anfänge, wie ein einziger bewundernder Brief, zu den tiefsten Verbindungen führen können.
Und was gibt's denn Schöneres als diese warmherzigen Verse, die Elizabeth Barrett Browning in ihrem portugiesischen Sonett geschrieben hat. Und Rainer Maria Rilke hat sie dann wie folgt übersetzt. Wie ich dich liebe? Lass mich zählen, wie. Ich liebe dich so tief, so hoch, so weit, als meine Seele blindlings reicht, wenn sie ihr Dasein abfühlt und auch die Ewigkeit. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.